Bayard Rustin. Bayard Rustin war ein US-amerikanischer Bürgerrechtler, Pazifist und Organisator, der maßgeblich den Marsch auf Washington von 1963 plante und die Bürgerrechtsbewegung mit seiner stillen, strategischen Kraft prägte. Frühes Leben und Ausbildung. Bayard Rustin wurde 1912 in Westchester, Pennsylvania, geboren. Seine Eltern Florence Rustin und Archie Hopkins waren nicht verheiratet. Da Florence allein für ihn sorgte, übernahmen seine Großeltern die Erziehung. Die beiden führten ein gutgehendes Catering-Unternehmen. Bayard wuchs als neuntes von 12 Kindern bei ihnen auf und hielt seine Mutter lange Zeit für eine ältere Schwester. Seine Großmutter Julia war Quäkerin, besuchte jedoch regelmäßig die African Methodist Episcopal Church ihres Mannes. Außerdem engagierte sie sich in der National Association for the Advancement of Colored People. Führungspersönlichkeiten wie William Edward Burkhardt Du Bois und James Weldon Johnson kamen häufig zu Besuch. Unter diesem Einfluss setzte sich Bayard schon als Jugendlicher gegen die diskriminierenden Jim Crow-Gesetze ein. Zu den ersten belegten Gesprächen über seine Sexualität gehört eine Szene mit seiner Großmutter. Er erzählte ihr, dass er lieber Zeit mit Jungen statt mit Mädchen verbringe. Sie antwortete ruhig: "Ich nehme an, das ist eben das, was du brauchst." 1932 nahm Rustin ein Studium an der Wilberforce University in Ohio auf, einer historisch afroamerikanischen Hochschule, die von der African Methodist Episcopal Church betrieben wurde. Er engagierte sich dort in mehreren Gruppen, darunter der Bruderschaft Omega Psi Phi. 1936 wurde er von der Universität verwiesen, weil er einen Streik organisiert hatte. Anschließend wechselte er an das Cheney State Teachers College, das heute Cheney University of Pennsylvania heißt. Die Hochschule verlieh ihm später posthum einen Ehrendoktor in den Geisteswissenschaften, und zwar bei der Abschlussfeier im Mai 2013. Nach einer Ausbildung beim American Friends Service Committee zog Rustin 1937 nach Harlem. Er begann ein Studium am City College of New York und beteiligte sich an der Verteidigung der Scottsboro Boys, 9 schwarzen Jugendlichen aus Alabama, denen Vergewaltigung vorgeworfen wurde. Von 1936 bis 1941 war er Mitglied des Jugendverbandes der Kommunistischen Partei der Vereinigten Staaten. Er trat aus, als die Partei nach dem Überfall Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion ihre Antikriegsposition aufgab. Dies widersprach seiner konsequent pazifistischen Haltung. Kurz nach seiner Ankunft in New York schloss er sich außerdem der 15th Street Meeting der Quäker an. Rustin besaß eine ausgebildete Tenorstimme. Dadurch erhielt er an beiden Hochschulen Musikstipendien. 1939 sang er im Chor des kurzlebigen Broadway-Musicals John Henry. Der Bluesmusiker Josh White lud ihn danach in seine Gospel- und Vokalgruppe Josh White and the Carolinians ein. Mit dieser Gruppe nahm Bayard mehrere Stücke auf und trat regelmäßig im Café Society in Greenwich Village auf. Auf Fellowship Records erschienen zwischen den 50er und 70er Jahren mehrere Alben mit seiner Stimme, darunter Bayard Rustin singt Spirituals. Zugehörigkeiten. In den 30er Jahren war er kurz Mitglied der Kommunistischen Partei der Vereinigten Staaten, die sich in der frühen Bürgerrechtsbewegung engagierte. Als die Partei nach dem Angriff Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion ihre pazifistische Haltung aufgab, trat Bayard aus. Er schloss sich der Sozialistischen Partei um Norman Thomas an und arbeitete eng mit Arthur Philip Randolph, und Abraham Johannes Muste von der Fellowship of Reconciliation zusammen. Dort wurde er Sekretär für Rassenfragen und entwickelte seine Idee des gewaltfreien Widerstands. Gemeinsam mit Randolph plante er 1941 einen Marsch auf Washington gegen Rassentrennung in den Streitkräften. Präsident Franklin Delano Roosevelt kam dem Protest mit einer Fair Employment-Verordnung zuvor, sodass die Demonstration abgesagt wurde. 1944 zeigte Rustin im Gefängnis von North Carolina gewaltfreien Widerstand, indem er sich der dortigen Rassentrennung widersetzte. Er setzte sich außerdem für die Rechte japanischstämmiger Amerikaner ein, deren Eigentum während der Internierungen im Zweiten Weltkrieg bedroht war, und arbeitete später am Aufbau des Congress of Racial Equality mit, der sich an den Lehren von Mohandas Gandhi orientierte. Als Kriegsdienstverweigerer verbrachte er 2 Jahre im Gefängnis, wo er Proteste gegen Rassentrennung organisierte. Einfluss auf die Bürgerrechtsbewegung. 1947 organisierten Bayard Rustin und George Hauser die Reise der Versöhnung. Diese Aktion war die erste der sogenannten Freiheitsfahrten. Ihr Ziel war es, das Urteil des Obersten Gerichtshofes der Vereinigten Staaten aus dem 1946 geprüften Fall Morgan gegen das Commonwealth von Virginia praktisch zu erproben. Das Urteil hatte rassistische Diskriminierung im zwischenstaatlichen Reiseverkehr für verfassungswidrig erklärt. Rustin und Hauser, damals geschäftsführender Sekretär des Kongresses für Rassengleichheit, stellten eine Gruppe von 14 Männern zusammen. Sie bestand zur Hälfte aus Schwarzen und zur Hälfte aus Weißen. Die Paare reisten gemeinsam durch Virginia, North Carolina, Tennessee und Kentucky. Die National Association for the Advancement of Colored People lehnte die gewaltfreien Methoden des Kongresses für Rassengleichheit als zu zurückhaltend ab. Mehrere Teilnehmer wurden unterwegs verhaftet. Gemeinsam mit Igal Rudenko und Joe Felmet verbrachte Rustin 22 Tage in einer Straßenkolonne in North Carolina, weil er gegen die dortigen Jim Crow-Bestimmungen zu getrennten Sitzplätzen verstoßen hatte. Am 17. Juni 2022 hob ein Richter des Superior Court in Chapel Hill die noch offenen Anklagen von 1947 gegen die 4 Freiheitsfahrer auf. Im 1948 reiste Rustin nach Indien, um Formen des gewaltfreien Widerstands direkt von führenden Persönlichkeiten der Gandhi-Bewegung zu erlernen. Die betreffende Konferenz war bereits vor der Ermordung Gandhis in diesem Jahr geplant worden. Zwischen 1947 und 1952 traf Rustin außerdem Vertreterinnen und Vertreter der Unabhängigkeitsbewegungen in Ghana und Nigeria. Im 1951 gründete er das Komitee zur Unterstützung des südafrikanischen Widerstands. Daraus ging später das American Committee on Africa hervor. Im Januar 1953 wurde Bayard festgenommen, nachdem er in einem geparkten Auto mit 2 jungen Männern Mitte 20 sexuellen Kontakt gehabt hatte. Zunächst lauteten die Vorwürfe auf Landstreicherei und unsittliches Verhalten. Er bekannte sich schließlich zu dem milderen Anklagepunkt der sexuellen Abweichung, wie einvernehmliche gleichgeschlechtliche Handlungen damals bezeichnet wurden, und verbüßte 60 Tage Haft. Die Festnahme machte seine Homosexualität erstmals öffentlich bekannt, obwohl er in privatem Kreis stets offen damit umgegangen war und gleichgeschlechtliche Handlungen überall in den Vereinigten Staaten noch strafbar waren. Nach der Verurteilung legte er sein Amt bei der Fellowship of Reconciliation nieder. Die Ereignisse belasteten sein Verhältnis zum Direktor dieser Organisation, der zuvor vergeblich versucht hatte, Bayards sexuelle Orientierung zu verändern. Später leitete er als geschäftsführender Sekretär die War Resisters League, ein Veteranenverband der American Legion in Montana, versuchte unter Hinweis auf seine Verurteilung, seine dortigen Vorträge zu verhindern. Rustin arbeitete anonym in einer Arbeitsgruppe des American Friends Service Committee mit. Die Gruppe verfasste die Schrift Speak Truth to Power, A Quaker Search for an Alternative to Violence, die im 1955 erschien. Der 71-seitige Text entwickelte sich zu einem der einflussreichsten pazifistischen Werke in den Vereinigten Staaten. Rustin wollte seine Mitarbeit geheim halten, weil er befürchtete, Kritiker könnten seine sexuelle Orientierung nutzen, um die Aussagekraft der Schrift in Frage zu stellen. Die Studie analysierte den Kalten Krieg und die Reaktionen der Vereinigten Staaten darauf und empfahl konsequent gewaltfreie Lösungen. 1956 nahm Rustin unbezahlten Urlaub bei der War Resisters League, um den Baptistenpastor Martin Luther King Jr. während des Busboykotts von Montgomery in Fragen des gewaltfreien Widerstands zu beraten. Nach Rustins Erinnerung hatte King zu Beginn des Boykotts kaum Kenntnisse über die gewaltfreie Strategie und ließ sein Haus sowie seine Familie mit Waffen schützen. Rustin überzeugte ihn, diese Bewachung ebenso wie den eigenen Revolver aufzugeben. In einem Interview mit Robert Penn Warren für das Buch Who Speaks for the Negro, das 1964 erschien, erklärte Rustin, seine integrative Sichtweise unterscheide sich inzwischen von Kings Vorstellungen. Eine soziale Bewegung, sagte er, müsse sich auf die gemeinsamen Bedürfnisse der Menschen stützen, unabhängig von Hautfarbe, Glauben oder Herkunft. Ein Jahr darauf begannen Rustin und King mit dem Aufbau der Southern Christian Leadership Conference. Mehrere afroamerikanische Führungspersönlichkeiten befürchteten, Rustins Homosexualität und seine frühere Kommunistennähe könnten die Unterstützung für die Bürgerrechtsbewegung schwächen. Nach der Gründung der Konferenz planten Rustin und King einen Protestmarsch am Rande des Demokratischen Parteitags 1960 in Los Angeles. Dagegen wandte sich der Kongressabgeordnete Adam Clayton Powell Jr., der drohte, das Gerücht einer Affäre zwischen Rustin und King öffentlich zu verbreiten. King sagte den Marsch ab und Rustin verließ die Organisation. Das Magazin Harper's warf King daraufhin einen Verlust an moralischer Glaubwürdigkeit bei der Jugend vor. Obwohl Rustin offen mit seiner sexuellen Orientierung umging und seine Verurteilung bekannt war, blieb die Kontroverse außerhalb der Führungsebene der Bürgerrechtsbewegung wenig beachtet. Rustin ließ sich durch den Rückschlag nicht von seinem Engagement abbringen. Marsch auf Washington. Einige führende Vertreter der Bürgerrechtsbewegung mieden Rustin. Als jedoch eine bis dahin beispiellose Massenkundgebung in Washington geplant wurde, setzte A. Philip Randolph ihn entschlossen als Hauptorganisator durch. Nur wenige Wochen vor dem Marsch auf Washington für Arbeit und Freiheit im August 1963 attackierte der Senator aus South Carolina, Strom Thurmond, Rustin scharf. Er nannte ihn Kommunist, Kriegsdienstverweigerer und Homosexueller und ließ die gesamte Pasadena-Akte von Rustin in das Sitzungsprotokoll aufnehmen. Zudem legte Thurmond ein Foto des Bundeskriminalamts der Vereinigten Staaten vor. Es zeigte Rustin im Gespräch mit Martin Luther King, während King badete. Damit wollte er eine gleichgeschlechtliche Beziehung unterstellen, was beide Männer entschieden verneinten. Bereits 1962 war Rustin von Randolph für die Vorbereitung des geplanten Marsches gewonnen worden. Die Demonstration sollte an den 100. Jahrestag der Emanzipationsproklamation erinnern. Rustin übernahm dabei eine Schlüsselrolle. Unterstützt von Eleanor Holmes Norton und Rachel Horowitz schulte er dienstfreie Polizisten als Ordner, ernannte Buskapitäne zur Verkehrslenkung und stellte den Ablauf der Reden zusammen. Obwohl Martin Luther King hinter Rustin stand, weigerte sich Roy Wilkins, Vorsitzender der National Association for the Advancement of Colored People, ihm öffentliche Anerkennung zu geben. Wilkins erklärte sinngemäß, die Kundgebung sei zu bedeutend, um einen Mann mit solchen Belastungen an die Spitze zu stellen. Deshalb trat Randolph offiziell als Leiter des Marsches auf, Rustin fungierte als sein Stellvertreter. Während der Vorbereitungen fürchtete er, seine früheren rechtlichen Probleme könnten die Veranstaltung gefährden. Dennoch zeigte die Titelseite des Magazins Life am 6. September 1963 ein Foto von Rustin und Randolph und bezeichnete beide als die Anführer des Marsches. Später sagte er, die Demonstration habe den Menschen in den Vereinigten Staaten zum ersten Mal das Gefühl gegeben, über Spaltung und Vorurteil hinauswachsen und wirklich eine Nation werden zu können. Schulboykott in New York City. Anfang 1964 luden Reverend Milton Galamison und weitere Gemeindevorsteher aus Harlem Rustin ein. Er sollte einen stadtweiten Boykott der öffentlichen Schulen organisieren. Ziel war es, die faktische Rassentrennung in New Yorks Bildungssystem zu beenden. Vor dem Boykott baten die Initiatoren den Vorstand der Lehrergewerkschaft United Federation of Teachers, sich der Aktion anzuschließen oder zumindest Lehrkräfte zur Teilnahme an den Streikposten zu ermutigen. Die Gewerkschaft lehnte ab, versprach jedoch, Lehrkräfte vor Sanktionen zu schützen, falls sie sich beteiligten. Am 3. Februar 1964 nahmen mehr als 400.000 Einwohnerinnen und Einwohner New Yorks an dem eintägigen Boykott teil. Sie forderten die vollständige Integration aller Schulen. Zeitungen hoben die große Zahl schwarzer und puerto-ricanischer Eltern sowie Kinder hervor und lobten den friedlichen Ablauf. Rustin nannte die Aktion die größte Bürgerrechtsdemonstration in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Er betonte, eine durchmischte Schule bringe weitreichende Vorteile für Lehrkräfte und Lernende. Rustin organisierte danach einen Marsch am 18. Mai mit dem Aufruf zu möglichst umfassender Integration. Weiße moderate Gruppen, darunter die United Federation of Teachers, unterstützten die Kundgebung. Trotzdem erschienen nur rund 4.000 Demonstrierende. Der Bildungsausschuss reagierte auf diese versöhnliche Aktion ebenso wenig wie auf den Boykott im Februar. Später im selben Jahr lud die Universität von Virginia Rustin zu einem Vortrag ein. Teile der Hochschulleitung versuchten, seinen Auftritt zu verhindern, weil sie fürchteten, er könne auch dort einen Schulboykott anstoßen. Vom Protest zur Politik. Nach dem Bürgerrechtsgesetz von 1964 wandte sich Bayard Rustin stärker der Politik zu. Martin Luther King wollte ihn zwar als Direktor der Southern Christian Leadership Conference gewinnen, doch einige Mitglieder lehnten ihn wegen seiner Homosexualität ab. Im selben Jahr veröffentlichte Rustin gemeinsam mit Tom Kahn den Aufsatz »From Protest to Politics«. Darin forderte er, die Bürgerrechtsbewegung müsse sich mit der Arbeiterbewegung und der Demokratischen Partei verbünden, um wirtschaftliche Gerechtigkeit zu erreichen. Rechtliche Gleichstellung allein genüge nicht. Wer am Tisch sitze, müsse sich das Essen auch leisten können. Kritik. Bayard Rustin stand an der Spitze des Freiheitskampfes der afroamerikanischen Bevölkerung. 1968 löste er sich jedoch von vielen Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Einige beschimpften ihn als Onkel Tom, weil er sich nun für Gleichberechtigung aller Menschen und nicht nur für Schwarze einsetzte. Im Sommer 1964 tötete eine Polizeikraft ein schwarzes Kind. Daraufhin kam es zu Gewaltausbrüchen. Rustin mahnte zur Gewaltlosigkeit. Viele spuckten nach ihm und riefen: Onkel Tom, Onkel Tom. Er forderte sie trotzdem auf, nicht verzweifelt, sondern politisch und rational zu handeln. Später wandte er sich von radikalen Methoden ab und suchte bewusste Zusammenarbeit. Er wollte, dass Schwarze und Weiße gemeinsam voranschreiten, um Fortschritt zu erreichen. Schwulenrechte. Bayard Rustin hatte vor allem Beziehungen zu Männern, sowohl zu Schwarzen als auch zu Weißen. Sein Partner Davis Platt erinnerte sich, Rustin habe sich nie für seine Homosexualität geschämt, etwas, das damals selten war. Auch seine Familie akzeptierte sie ohne Vorbehalte. Erst in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts setzte er sich offen für die Rechte homosexueller Menschen ein, ermutigt durch seinen Partner Walter Nägle. Gemeinsam engagierten sie sich auch für Betroffene von Geschlechtskrankheiten. Da eine Ehe zwischen Männern rechtlich nicht möglich war, adoptierte er 1982 Nägle, um ihn abzusichern. 1986 unterstützte er das New Yorker Schwulen- und Lesbengesetz und hielt die Rede »Die neuen Nigger sind Schwule«. Darin bezeichnete er schwule Menschen als neue Messlatte für gesellschaftlichen Fortschritt. Obwohl Rustin sich nie als Vorkämpfer verstand, bekannte er sich offen zu seiner Homosexualität und sah sie als Teil, nicht als Zentrum seines Lebenswerks. Tod und Glauben. Rustin starb im Alter von 75 Jahren um 12.02 Uhr in der Nacht des 24. August 1987 im Lenox Hill Hospital. Ein Herzstillstand beendete sein Leben, nachdem er wegen einer Bauchfellentzündung und eines durchbrochenen Blinddarms operiert worden war. Sein langjähriger Lebensgefährte Walter Nägle überlebte ihn. Die beiden hatten 10 Jahre zusammengelebt. Kurz darauf würdigte Präsident Ronald Reagan Rustins Einsatz für die Bürgerrechte und für Menschenrechte auf der ganzen Welt. Bayard vereinte in seiner persönlichen Philosophie quäkerische Friedenslehre, sozialistische Ideen und die von Mahatma Gandhi verbreitete Methode des gewaltfreien Protests. Vermächtnis. Der Journalist Steve Hendricks stellte fest, dass Bayard Rustin lange aus dem Kreis der bekanntesten Bürgerrechtler verschwunden war. Gründe waren seine Arbeit im Hintergrund, seine offen gelebte Homosexualität und seine frühere Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei. In den späten 1960er Jahren wandte er sich zunehmend moderateren, teils neokonservativen Positionen zu, was Spannungen innerhalb der Bürgerrechtsbewegung auslöste. Die Dokumentation Brother Outsider, The Life of Bayard Rustin aus 2003 und sein 100. Geburtstag im Jahr 2012 rückten sein Wirken wieder ins öffentliche Bewusstsein. Mehrere Schulen und Einrichtungen tragen heute seinen Namen, darunter der Bayard Rustin Educational Complex in New York und das Bayard Rustin Center for Social Justice in Princeton. 2 Monate nach der Ermordung von Martin Luther King erhielt Rustin die Ehrendoktorwürde der Montclair State University, später auch des Haverford College.